Wir danken dir, treuer Gott und Vater, in unserem Herrn Jesus Christus, für diesen neuen Tag. Ein Tag, den du geschaffen hast, der in deinem großen Plan Bedeutung hat, durch den du den Plan deiner Liebe durchführst, auch durch diesen einzelnen Tag und auch durch unser kleines Leben. Danke, dass du alle deine Menschen im Blick hast in deiner Liebe, auch heute. Danke für alle, die dir gehören, die im Glauben an Jesus Christus deine Rettung erfahren haben, die in Erwartung leben dürfen. Danke für uns alle, die wir hier zusammen sind, für deine ganze Gemeinde weltweit. Danke besonders für alle, Vater, die heute bereit sind, um des Namens Jesu willen zu leiden, auszuhalten, Geduld zu haben, ihr Vertrauen nicht wegzuwerfen. Tröste du und segne du und stärke alle durch deine göttliche Macht, deine Gegenwart, deine machtvolle Liebe. Und uns beschenke jetzt mit deinem Lebenswort. Wir danken dir für Noah. Danken dir für das Wort, das du ihr gibst für uns. Danken dir, dass du ganz persönlich zu uns reden willst. Wir öffnen dir Ohren und Herzen. Preisen deine Gegenwart. Amen. Amen.
Wir lesen heute Morgen zuallererst Kapitel 24 in 1. Samuel. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Berghöhen von Engedi. Ihr habt eure Karte doch mit, gell? Eure Landeskarte. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, da wurde ihm berichtet, siehe, David ist in der Wüste von Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen auf den Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Und da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und so hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihnen nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Danach machte sich auch David auf und verließ die Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Und da sah Saul hinter sich. Und David neigte sein Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf die Worte der Leute, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück? Siehe, an diesem Tag siehst du mit eigenen Augen, dass dich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man sagte mir, ich solle dich töten, aber es war mir leid um dich. Denn ich sprach, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Nun sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewandes in meiner Hand. Da ich nur den Zipfel deines Obergewandes abschnitt und dich nicht umbrachte, so erkenne und sieh daraus, dass nichts Böses in meiner Hand ist, auch keine Übertretung. Ich habe auch nicht an dir gesündigt. Du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir, und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Wie man nach dem alten Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wen verfolgst du, König von Israel? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem Floh? Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir und ersehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht von deiner Hand. Und es geschah, als David aufgehört hatte, diese Worte zu Saul zu reden, da sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und er sprach zu David: Du bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten, ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat, und du hast mich doch nicht umgebracht. Und wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst und dass das Königreich Israels in deiner Hand bestehen wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meinen Samen nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht vertilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor dem Saul. Und da zog Saul heim, David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Also in den Jahren, wo David auf der Flucht war, das können gut 10 Jahre gewesen sein, hat er 2-mal die Gelegenheit gehabt, Saul zu töten. Und beide Male hat er sich klar dagegen entschieden. Hier ist die erste Geschichte in 1. Samuel 24. Die zweite schauen wir uns auch nochmal an heute, Kapitel 26. Und zwischen den beiden Berichten, interessant, ist die Geschichte von Davids Begegnung mit Abigail eingeklemmt. Die ist heute Abend dran. Es haben Bibelforscher sich gefragt, ob es sich in 1. Samuel 24 und 26 nicht um denselben Vorfall handelt. Aber dafür sind die Details zu unterschiedlich. Beim ersten Vorfall befindet sich König Saul in derselben Höhle, wo sich David aufhält, mit seinen 400 Männern. Der König bietet sich in dieser Situation fast selbst an. Es wäre einfach, ihn zu töten. Beim zweiten Vorfall schläft der König in seinem Lager und kommt David eben in das Lager, befindet sich sogar in dem Zelt, wo der König schläft und wehrlos ist und tötet ihn nicht. Also hier, das sind 2 unterschiedliche Vorfälle, 2 ganz unterschiedliche Geschichten. Und hier befindet sich David auf den Berghöhen von En-Gedi. Das Gebiet ist etwa 22 Kilometer Luftlinie von Bethlehem entfernt und befindet sich am Westufer, können Sie auf Ihrer Karte sehen, des Toten Meeres. Bis heute ist das eine schöne Oase mit ausreichend Wasser. In Hohelied 1,14 wird über En-Gedi gesprochen und da wird von Zypernblumen und Weinbergen gesprochen. Also ein fruchtbares Gebiet, aber wir dürfen uns von dieser schönen Beschreibung nicht täuschen lassen, denn En-Gedi ist umringt von einer sehr kargen und unwirtlichen Wüste. Und in dieser Region oder in diesen Regionen dominierte Kalkstein. Und da gab es viele Höhlen, die gut Versteck boten. So können wir uns ungefähr vorstellen, wie das gewesen ist. Und jetzt werden David und seine Männer wieder verraten. Nicht zum ersten Mal, sie werden wieder verraten, beziehungsweise es wird bekannt, wo sie sich ungefähr aufhalten. Und Saul macht sich direkt mit einer Elitetruppe von 3000 Männern, sie werden hier auserlesene Männer genannt, auf dem Weg, um David zu suchen. Und dann kommt es in Vers 4, Saul sondert sich von seinen Truppen ab und zieht sich in eine Höhle zurück, um seine Füße zu bedecken. Er musste aufs Klo. Also, das hätte man auch sagen können, aber es wird ja sehr elegant gesagt. Wir können uns das auch noch hier sagen in diesen Tagen, ich muss kurz meine Füße bedecken, gell? Dann wissen wir alle, was wir meinen. Er musste einfach aufs Klo und hat sich natürlich von seinen Männern zurückgezogen, abgesondert, weil das eine private Sache ist. Und es ist wirklich nicht zu glauben, dass Saul in die eine Höhle geht, wo David sich aufhält mit seinen Männern. Das ist unglaublich. Wird auch aus Führung Gottes gesehen. Sie befinden sich hinten, also im hinteren dunklen Teil der Höhle. Sie sind von daher ungesehen. Man kommt vom Licht in die Finsternis. Man sieht zuerst überhaupt nichts. Aber Saul steht in der Felsenöffnung direkt im Licht und wird also von den Männern da hinten ganz klar gesehen. Jetzt kommt natürlich die Frage, oder jetzt kommt gleich der Gedanke, das muss Führung Gottes sein, dass der Mann hier ganz alleine, seine Truppen sind draußen, bei uns in der Höhle sitzt oder steht, und zwar in einer sehr, wie sagt man das, wehrlosen Position. Es wird hinten in der Höhle leise geredet. Und wenn ich das lese, denke ich, wie kann das sein, dass Saul das nicht gehört hat? Naja, wenn wir da richtig lesen, dann haben wir gelesen, dass da Ziegen sind und die sind natürlich aufgeregt gewesen, weil da draußen 3000 Mann stehen, die haben gemeckert. Die Leute draußen haben auch miteinander gesprochen, Waffengekletter, wer weiß was alles. Es war nicht gerade Stille. Und so konnten die hinten in der Höhle auch miteinander reden. Und es wurde dringlich gesprochen. Vers 5. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Ich verstehe das. Die Männer denken, das ist ein Wunder Gottes. Der Mann, der uns nachjagt mit 3000 Mann, steht hier ganz alleine und wehrlos vor uns. Und wir sind 400 Mann in derselben Höhle. Wir bringen ihn. Das ist ein Wunder, das ist Führung Gottes. Es hört sich so an, so gut an, dass David sich jetzt mit einem Schlag befreien könnte von der Person, die ihn umbringen will. Nur ein Dolchstich und alles Elend ist Vergangenheit. Und ich finde das so bewundernswert, dass David dieser Versuchung widersteht, dass er nicht bereit ist, Saul umzubringen. Das ist eine ganz große Sache hier, aber wir kennen das vielleicht aus unserem eigenen Leben, dass jemand uns gekränkt oder beleidigt oder geschädigt hat. Und es bietet sich eine Gelegenheit an, uns zu rächen, vielleicht mit Worten, dass wir böse reden über diese Person. Da ist eine Öffnung, da ist eine Möglichkeit, da ist jemand offen dafür. Und die Frage ist, was machen wir? Rächen wir uns oder nicht? Und hier geht es um eine schwere Rache. Die Männer sagen, bring ihn doch um. Bring ihn doch um. Das hört sich gut an. Er bietet sich ja praktisch an. Aber stattdessen schleicht sich David nach Saul und schafft es, einen Zipfel dessen Königsmantels abzuschneiden, ohne dass der König davon etwas mitbekommt. Ich habe in einer Studienbibel eine Zusammenfassung von Davids Benehmen hier so gelesen. David hört nicht auf verführerische, kluge und scheinbar frommen Stimmen. Es gibt fromme Stimmen, die uns sagen, du, das ist doch Gottes Weg für dich, du, das wäre doch logisch, wenn du jetzt. Aber David hat ein waches Gewissen, das an Gott gebunden ist. Und dass sich deshalb auch nicht durch scheinfromme Gottesworte verführen lässt. Und er setzt ein Zeichen seines Gehorsams. Er verbietet den Mord durch seine Anhänger. Er überlässt Gott das Gericht. Er überlässt Gott das Gericht. Und ich möchte noch ein Zitat lesen. Es gibt ein ganz fantastisches Buch über David, das leider vergriffen ist. Hab schon zweimal dem Verlag gesagt, also bitte, 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 bring das Buch doch nochmal. Aber es ist vergriffen. Das ist von dem kanadischen Theologen Eugene Peterson und der beschreibt diese Szene aus 1. Samuel 24 so. David und seine Männer haben sich in einer Höhle versteckt, die tief in die Klippen über dem Toten Meer eingegraben ist. Der Tag ist heiß und die Höhle ist kühl. Weit im Innern der Höhle ruhen sie sich aus. Plötzlich fällt ein Schatten über den Höhleneingang. Erstaunt erkennen sie, dass es König Saul ist. Sie hatten nicht geahnt, dass er ihnen auf seiner Verfolgungsjagd schon so nahe gekommen war. Und Saul betritt die Höhle, aber er sieht die Männer nicht. Noch geblendet von der gleißenden Wüstensonne haben sich seine Augen noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt und nehmen die schattenhaften Gestalten im Höhleninneren noch nicht wahr. Außerdem sucht Saul in diesem Moment nicht nach ihnen. Er hat die Höhle betreten, um seine Notdurft zu verrichten. Er wendet ihnen seinen Rücken zu. Als David und seine Männer sich der Situation bewusst werden, wissen sie, dass Saul so gut wie tot ist, ahnungslos, ungegürtet, unbewaffnet. Die Männer bereiten sich darauf vor, zum Schlag auszuholen, aber David verbietet es ihnen schweigend. Stattdessen bewegt er sich an der Wand entlang zu dem Platz, wo Saul seine Kleider abgelegt hat, schneidet einen Zipfel ab und schlicht zurück zu den Männern. Kurz darauf zieht Saul sein Gewand wieder an, bindet sich das Schwert um und verlässt die Höhle. Könnt ihr euch vorstellen, dass das ein gutes Buch ist? Ja. Also man spürt das Entsetzen von David. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Männer, die mit ihm zogen, gesuchte Männer waren, die etwas auf ihrem Kerbholz hatten. Das waren keine liebevolle, sanfte Männer. Das waren Mörder vielleicht zum Teil, Verschuldete. Und wären sie statt David nach vorne gegangen, dann hätte Saul das nicht überlebt. Aber David verschont das Leben dieses Mannes, der rücksichtslos auf ihn jagt. Er verschont das Leben eines Mannes, der rücksichtslos auf ihn jagt. Das ist stark, oder? Das ist stark. Denn damit lässt er das auch offen, wie es weitergeht. Hätte er Saul getötet, dann wäre er frei gewesen. Aber er lässt ihm am Leben. Und man spürt das Entsetzen der Männer. Und dann kommt David zurück zu seinen Männern und erklärt ihnen, was seine Beweggründe waren, um Saul am Leben zu halten. Vers 7. Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Zweimal der Gesalbte des Herrn. Zweimal. Saul wurde ja vom Propheten Samuel zum König über Israel gesalbt. Und so will David Saul sehen, auch wenn er weiß, dass der Herr von ihm gewichen ist. So will er ihn noch sehen. In seinen Augen bleibt er der Gesalbte Gottes auch jetzt noch, wo der König unzurechnungsfähig geworden ist. Saul wurde von Gott berufen. Saul ist und bleibt Gottes Verantwortung. Saul wurde von Gott berufen, Saul bleibt Gottes Verantwortung, nicht Davids Verantwortung. Hier einzugreifen, das will David nicht, auch wenn er selbst ein Gesalbter Gottes ist. Die Rache an Saul ist Gottes Sache. Und so sagt Gott es auch in seinem Wort, auch im Neuen Testament, Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Römer 12, Vers 19. Ich denke, wir dürfen uns nicht rächen, weil das einfach zu groß für uns ist. Wir können damit nicht umgehen. Wir können mit unserem Wut nicht umgehen. Wir können einfach damit nicht umgehen. Wir sollen das Gott überlassen. Und dann lesen wir in Vers 6, dass David innerlich sehr aufgeregt ist. Da schlug ihm sein Herz. David hat Saul nichts angetan. Er hat aber den Zipfel des Königsgewandes abgeschnitten. Und es wurde damit natürlich ein Zeichen gesetzt. Und zwar, das Königtum von Saul wird ihm weggenommen oder abgerissen werden. Es ist ein Zeichen, dass der Zipfel jetzt vom Kleid entfernt oder abgerissen wurde. Es wird irgendwann das Königtum von Saul endgültig weggenommen, abgerissen werden. Aber das ist nicht Davids Verantwortung. Wieder. Und nun spürt David, dass er sich mit dem Abschneiden des Zipfels an den König vergriffen hat. Dass er sogar das eigentlich nicht hätte tun dürfen. Das macht ihm Not. Das macht ihm Gewissensnot, denn Saul ist Gottes Gesalbte. Und hier ist David seinen Männern ein sehr kräftiges Beispiel. Man kann nicht einfach töten, man kann sich nicht einfach so benehmen, wie es einem passt. Und dann kommt wieder Eugene Peterson mit diesem fantastischen, vergriffenen Buch. In den Wüstenjahren, in denen David sich mit Gott beschäftigte, entwickelte er ein Gespür für Heiligkeit. Während er in dieser kargen Landschaft lebte, war er sich stärker als je zuvor der Schönheit Gottes und seiner Gegenwart in allen Dingen bewusst. David war vor allem anderen ehrfurchtsvoll. Er hatte die besondere Gabe, staunen zu können. Die Psalmen, von denen viele aus diesen Jahren in der Wildnis stammen, sind unser hauptsächliches Anschauungsmaterial dafür. Und diese Geschichte veranschaulicht eigentlich, was Heiligkeit ist. Als sich im Höhleneingang Sauls Silhouette gegen das kobaltblaue Tote Meer abzeichnete, mit den roten Klippen von Moab im Hintergrund, wurde er eigentlich Teil der Landschaft, ein weiterer Teil von Gottes Schöpfung. David sah keinen Feind. Er sah den Gesalbten, dabei fehlerhaften König Gottes, und leistete ihm Gott Gehorsam. Die Szene hätte leicht geschmacklos und vulgär wirken können. Der König von hinten betrachtet, der sich auf seinem Thron erleichtert. Doch David stand zwar mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen, aber er war nicht vulgär. Er verwandelte die Szene in einen Akt der großmütigen Würdigung, in einen heiligen Moment, in ein Beispiel für eine außerordentliche, grenzenlose Ehrfurcht vor dem Leben. Ein Höhepunkt in dem Leben Davids. Wir sehen ihn auch anders in anderen Situationen. Er war ein Mensch wie wir, manchmal sehr hoch, manchmal ehrenwürdig, manchmal eben ein Sünder. Er war ein Mensch wie wir, aber hier ist ein heiliger Moment. Er hält in Vers 8 seinen Männern zurück und verhindert das, dass sie sich gegen Saul erheben. Er hat wahrscheinlich die nötige Überredungskraft gebraucht, um diese Truppe zu beruhigen. Aber wir können dankbar sein, dass es David gelungen ist. Denn stellen wir uns mal vor, was gewesen wäre, wenn man Saul umgebracht hätte. Dann hätte das wahrscheinlich zu einer großen Schlacht geführt, denn draußen warteten 3000 Männer. Saul ist ja nicht alleine gekommen. Und jetzt verlässt David in Vers 9 die Höhle und ruft Saul nach. Er nennt ihn mein Herr und mein König. Er neigt sein Angesicht zur Erde. Er verbeugt sich. Und dann fragt er Saul, warum der eigentlich vorhat, ihn zu töten. Und warum er meint, dass David vorhat, ihn zu töten oder ihn aus dem Weg zu räumen. Hat David nicht gerade das Gegenteil bewiesen, indem er Sauls Leben verschont hat? In Vers 12 nennt David Saul mein Vater. Und dann zeigt er ihm den Zipfel seines Obergewandes, den er abgeschnitten hat. Ich habe nicht an dir gesündigt, sagt er Saul. Der Herr sei Richter. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir und der Herr räche mich an dir. Aber meine Hand soll nicht über dir sein, wie man nach dem alten Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit. Meine Hand soll nicht gegen dich sein. Ist auch ein Abenteuer gewesen, gell, dass er sich aus der Höhle hinaus gewagt hat und sich dort so wehrlos aufgestellt hat. Denn die 3000 Mann waren da mit Saul. Und die hätten genauso wie Davids Männer sagen können, Saul, Saul, jetzt ist die Gelegenheit, da steht er. Wir sind mit 3000 Mann, wir greifen ihn. Aber David spricht ganz ruhig, wem verfolgst du eigentlich, König von Israel? Wem jagst du nach, einem toten Hund, einem Floh? Er drückt nicht nur seine Bescheidenheit aus, sondern auch seine Gefühle. Er fühlt sich wie ein toter Hund, das war das wohl schlimmste orientalische Schimpfwort, was er hier verwendet. Bin nichts. Und ganz stark ist Vers 16, auch für uns. Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir und er sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht von deiner Hand. Das ist Davids einzige Hoffnung. Das Einzige, das ihn in diesen Umständen durchträgt, dass sein Gott ihn sieht, dass sein Gott ihn kennt, dass sein Gott für ihn aufkommen wird. Und dieses Wissen gibt ihm eben die Kraft, um auszuharren und durchzuhalten. Er wartet auf Gottes Handeln. Er wartet auf Gottes Handeln. Ein Gottesmann, eine Gottesfrau kann warten, kann es wagen zu warten. Schwierig manchmal, oder? Aber ein Gottesmann, eine Gottesfrau kann es wagen zu warten. Weil er, weil sie einen Gott hat, der sieht und der zu seiner Zeit, an seinem Moment eingreifen wird. Und das ist eben das Spannende, dass wir oft sagen, also Herr, jetzt und lieber noch gestern als jetzt. Aber Gott hat seine Zeit, er hat was vor mit beiden Parteien. Warten auf Gott, das Urteilen und Richten Gott überlassen. In Vers 17 reagiert bzw. antwortet Saul auf Davids Worte. Ich denke, dass auch der König schockiert gewesen ist, weil ihm klar geworden ist, in welcher Gefahr er sich in der Höhle befand, als er eben da ganz alleine stand. Und ich denke, es ist ihm auch klar geworden, wie unglaublich das ist, dass David ihm am Leben gelassen hat. Der König fängt an zu weinen. Und es folgt eine Rede, eine sehr lange Rede, er braucht wirklich viele Worte, worin Saul David lobt. Er nennt David mein Sohn. Und er sagt ihm, dass er, David, gerechter ist als er selbst. In Vers 21, ganz auffallend, sagt Saul, dass er davon überzeugt ist, dass David in der Zukunft König über Israel sein wird. Das hat übrigens auch Jonathan bezeugt, dass Saul das wusste, dass David König werden würde, und zwar in Kapitel 23, Vers 17. Auch Saul wusste es, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass er damit einverstanden war, dass er bereit war, sein Königtum aufzugeben. Gott hatte ihm das auch schon gesagt. Aber wir sehen, dass er doch trotz seinen Worten hier weiterlebt als der König Israels, dass er nicht vorhat, das so freiwillig aufzugeben, sein Königtum. Hier ist ein seltsamer Moment, wo König Saul David eigentlich lobt, wo es uns vorkommt, als sieht er David auf einmal mit anderen Augen. Er ist beeindruckt von Davids Haltung. Er ist beeindruckt. Er ist verwundert. Er ist dankbar, dass der ihn am Leben gelassen hat. Und er weiß in seinem Herzen, auch wenn das schwer anzunehmen ist, dass David der von Gott gewählte Mann ist und dass er Saul von Gott verworfen ist. Und dann sehen wir auch, was ihn belastet an diesem Moment, und zwar, wie es seinem Haus, seinen Nachkommen gehen wird, wenn er nicht mehr König oder wenn er nicht mehr da ist. In Vers 23 bittet Saul David darum, beim Herrn zu schwören, dass seine Familie und seinen Namen erhalten bleiben wird. Und ich finde das sehr gnädig von David, dass er darauf eingeht und dem Saul schwört, warum er bittet. In späteren Jahren werden die meisten aus Sauls Familie getötet. Aber wir haben schon von Andreas gehört, wie das mit Mephiboset war. Da war noch ein Enkel von Saul, als dann David schon König war, und der wurde von David aufgenommen wie ein Sohn. David ist seiner Verheißung an Jonathan, aber hier auch an Saul treu geblieben. Man kann diese Rede von Saul betrachten und denken, ja, wie war das eigentlich in seinem Herzen? War das auf Recht oder war es vor allem die Angst, die ihm das hat sagen lassen? Wenn er auf Recht gewesen wäre, hätte er nachher nicht wieder angefangen, auf Saul zu jagen. Und das hat er. Vielleicht ist diese Rede ihm von Angst eingegeben worden und war noch immer Neid da. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass eine Bitte um Vergebung fehlt an David und an Gott. Es ist nirgendwo auch die Rede von einer Einladung Sauls an David, dass er zum Beispiel zu seiner Heimat zurückkehren darf. Es ist nirgendwo die Rede davon, dass Saul davon absehen wird, ihn weiter zu verfolgen. Es bleibt eigentlich alles beim Alten. Der hier der Geber ist, ist David. Denn er verheißt Saul auch noch, dass er in Zukunft dafür sorgen wird, dass sein Name nicht ausgewischt oder ausgerottet wird. Der Gebende ist David. Eigentlich nur David. Und bei Saul hören wir eigentlich nur schöne Worte. Und er weint. Wir nennen das in Holland Krokodillentränen. Kennt ihr das? Ich denke, da sind ein bisschen Krokodillentränen dabei gewesen. Er wird vor lauter Spannung geweint haben, aber von Reue merken wir hier nicht sehr viel. In dieser Zeit hat David Psalm 57 geschrieben und ich möchte den Psalm einfach mal kurz vorlesen. Psalm 57 von David, als er vor Saul in die Höhle floh. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele. Und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache hinausführt. Er wird mir vom Himmel Rettung senden. Er wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Eine Glaubensaussage, oder? Gott wird. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Meine Seele ist mitten unter Löwen. Ich liege zwischen Feuerbränden, wohne unter von Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zungen scharfe Schwerter sind. Erhebe dich über die Himmel, o Gott. Über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Sie haben meine Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie haben eine Grube gegraben vor mir und sie sind selbst hineingefallen. Mein Herz ist getrost, o Gott, mein Herz ist getrost, ich will singen und spielen. Stellt euch das mal vor. Also ich bin getrost, mein Herz ist getrost, mein Herz ist getrost, ich will singen und spielen. Das sage ich doch nur, wenn sich die Umstände zum Guten verändert haben. Das sage ich doch nur, wenn es mir gut geht. Und hier sieht man ein Lob, ich will singen und spielen in einer furchtbaren Situation. Sollten wir eigentlich auch üben, oder? Dass wir nicht nur loben und danken, wenn es uns gut geht. Er lobt und dankt, weil er mit Gott rechnet. Ist eigentlich so wie Paulus und Silas im Gefängnis in Apostelgeschichte. Haben furchtbar gelitten. Sind geschlagen worden, weiß ich, was alles mit ihnen passiert ist, gefoltert. Sind jetzt festgebunden, liegen da auf den harten Boden. Und dann heißt es, dass sie zu Mitternacht zu beten beginnen. Finde ich eine unheimlich faszinierende Geschichte. Und dann denke ich, ich weiß schon, was kommt. Gott, hilf mir. Also bitte, Herr, seh uns doch an. Herr, warum hast du das zugelassen? Also Herr, wie lange soll das noch dauern? Wie weit soll das kommen, bis du eingreifst? Nein. Es heißt in Apostelgeschichte, dass die zwei ein Loblied singen zu Mitternacht. Stellt euch mal vor. Und ich denke, da will Gott uns haben. Wir danken nicht für die Umstände. Wir danken und loben, weil wir in allen Umständen wissen, dass Gott uns sieht. Dass er dabei ist. Mein Herz ist getrost, oh Gott. Mein Herz ist getrost, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, Harfe und Laute, wacht auf. Ich will die Morgenröte wecken. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Nationen. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis in den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, oh Gott. Über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Und was steht über diesem Psalm? Ein Lied von David, als er vor Saul in die Höhle floh. Das macht auf einmal viel mehr Sinn, oder? Wenn man die Geschichte weiß. Wenn man sieht, der Psalm ist dann und dann geschrieben worden. Dann staunen wir noch mehr über die Worte dieses Knechtes Gottes. Dass er so loben und danken konnte, eigentlich im Voraus. Nein, nicht im Voraus, pur so, weil er wusste, Gott ist treu und er sieht mich und er wird mich retten. Also ich glaube, ich hätte gebetet, Herr, du weißt, da draußen stehen 3000 Mann. Wir haben das Gefühl, dass sie schon sehr nahe gekommen sind, also greif jetzt ein. Wir warten darauf, dass wir irgendetwas hören von Flüchtenden, von laufenden Füßen. Und dass dann der Lärm langsam weggeht, weil die Leute weg sind. Also Herr, das wäre schön. Dann können wir dir danken. Nein, David sagt, ich bin jetzt schon getrost. Er befindet sich in Gefahr, denn die Möglichkeit bestand ja, dass die Menschen ihn ausfindig machen würden, dass sie alle Höhlen vielleicht da durchsucht hätten und ihn gefunden hätten. Mein Herz ist getrost. Wow, da möchte Gott uns haben. Wir schauen uns noch kurz 1. Samuel 26 an. Ich werde das nicht ganz vorlesen, ich werde ein bisschen erzählen. Wir befinden uns in der Wüste Sif und wieder zum zweiten Mal wird David von den Sifitern, das waren Einwohner von der Wüstenstadt Sif, in der Gegend von Karmel, wieder wird er verraten. Und wieder macht Saul sich mit einer Elitentruppe von 3000 Mann auf, um David zu suchen. Und diesmal tritt David in Aktion. Denn er sendet Kundschafter aus und die bestätigen, dass der Saul tatsächlich wieder auf ihn jagt und dass er in der Nähe ist. Und ab Vers 5 macht dann David sich auf zu einem riesigen, waghalsigen Abenteuer. Er geht zum Lager Sauls und er stellt fest, wo sich Saul mit seinem Vetter und Heerführer Abner befindet. Und zwar befinden sie sich im Zentrum des Lagers. Das Volk ist um sie hergelagert. Und darauf fragt David zwei Männer, ob sie dazu bereit sind, sich mit ihm in die Höhle des Löwens zu wagen. Ahimelech, der Hittiter, geht nicht darauf ein, der will nicht. Abisai aber sagt zu. Abisai ist der Neffe Davids gewesen, der Sohn seiner älteren Schwester Seruja. Das erfahren wir in 1. Chroniker 2, Vers 15. Das war so sein Neffe. Und wir begegnen Abisai später auch bei dem Aufstand von Absalom in 2. Samuel 16 und dann wieder beim Aufstand Shebas, eines Mannes aus Sauls Stamm Benjamin, in 2. Samuel 20. Er wird genannt in der Liste der Helden Davids. Ich weiß nicht, ob ihr die Liste kennt. Da werden 37 Männer erwähnt, die also zur Elitetruppe Davids gehörten. Da gehörte auch Uriah dazu, der Mann von Bathsheba. Da gehörte auch Abisai dazu. Das waren 37 Männer, aber interessanterweise spricht die Bibel immer von den 30 von David. 2. Samuel 23, 18, 1. Chronik 11, 20. Ja, in Vers 7 schleichen sich David und Abisai in der Nacht durch das Lager Sauls. Und dann finden sie den König in einem tiefen Schlaf mit Abner, seinem Heerführer, und dem Volk direkt in seiner Nähe. Neben seinem Kopf, neben seinem Haupt steckt sein Speer in der Erde. Und wieder kommt die große Versuchung und Abisai, der Neffe von David, sieht Gottes Hand in dieser Situation. Der König ist wehrlos, der schläft. Und der Speer steht bereit, man hat nur zuzuschlagen, das kann nur Gottes Führung sein. Eine zweite große Versuchung. Wir lesen das mal. Vers 7, so kamen David und Abisai zum Volk bei Nacht und siehe, Saul lag da und schlief in der Wagenburg und sein Speer steckte in der Erde bei seinem Kopfende. Abner aber und das Volk lagen um ihn her. Und da sprach Abisai zu David, Gott hat deinen Feind heute in deine Hand ausgeliefert. Gott hat. Und nun will ich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen, nur einmal, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. Jetzt hätte David denken können, Gott hat mir eine Gelegenheit gegeben, ich habe das nicht gemacht, kann es sein, dass jetzt eine zweite Möglichkeit kommt und dass ich jetzt eingreifen darf? Ist doch verwunderlich, dass das zweimal geschieht, dass Saul relativ bzw. sehr wehrlos ist. Er schläft so tief, dass er total wehrlos ist. Und es ist darum auch so unheimlich beachtlich, dass David wieder, ich würde sagen, so liebevoll, so heilig reagiert. Er widersteht, was eine sehr große Versuchung gewesen sein muss. Er will sich nach wie vor nicht versündigen. Wie ist das mit uns? Hier ist eine Entscheidung eines Mannes Gottes, ich will mich nicht versündigen. Das ist eine sehr extreme Situation. Aber es gibt doch immer wieder in unserem Leben Situationen, wo wir die Chance haben, uns zu versündigen. Die Chance haben, etwas zu tun, wovon wir wissen, das wäre nicht richtig. Das ist nicht nach Gottes Willen. Und es kommt auch immer wieder vor, dass es gläubige Freunde oder Freundinnen gibt, die sagen, du, das sollst du machen. Mach das doch. Sieh doch Gottes Hand drin. Kannst du machen. Und es ist dann deine Entscheidung, was will ich? Und du weißt, ich will mich nicht versündigen, aber die Versuchung ist so groß, oder? Vers 10. David will Gottes Gesalbte nicht töten, so wahr der Herr lebt. Sicherlich wird der Herr ihn schlagen. Oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg zieht und umkommt. Ich will das nicht tun. Ich will das nach wie vor Gott überlassen. Und dann sagt David Abisai, dass der den Speer und den Wasserkrug vom Kopfende Sauls nehmen soll. Und das tut er nicht. Vielleicht ist es ihm das zu wenig, ist er enttäuscht darüber, dass Saul den König am Leben lassen will. Und dann nimmt David selbst den Speer und den Krug des Königs und dann gehen die beiden weg. Ungesehen von allen, keiner im Lager merkt auch nur etwas von dem Besuch dieser zwei Männer. Sein Wunder Gottes. Vers 12, ein tiefer Schlaf von dem Herrn war auf sie gefallen. Ein Schlaf von dem Herrn hört sich so an, wie das bei Adam gewesen sein muss. Ein tiefer Schlaf von dem Herrn, der hat die Operation nicht wahrgenommen, der Adam. Ohne Narkose, hat zu tief geschlafen, hat nichts wahrgenommen. Und hier hat Gott Saul einen wohl sehr tiefen Schlaf gegeben. Sobald sich jetzt David und Abisai entfernt haben von dem Lager und sich sicher entfernt haben, meldet David sich wieder und ruft er dem Volk und Abner zu. Abner, dem Heerobersten. Und er wirft Abner vor, dass zuallererst, dass der seinen König nicht bewacht hat. Ich bin in das Lager gekommen, sagt David, um den König zu töten. Der Beweis, ich bin nicht gekommen, um den König zu töten. Vers 16 lesen wir. Das war nicht gut, was du getan hast. Warte mal, ich fange früher an. David sprach zu Abner, bist du nicht ein Mann und wäre es dir gleich in Israel, warum hast du deinen Herrn, den König, nicht bewacht? Denn es ist einer vom Volk hineingekommen, um deinen Herrn, den König, umzubringen. Das war nicht gut, was du getan hast. So wahr der Herr lebt, ihr seid Kinder des Todes, dass ihr euren Herrn, den Gesalbten des Herrn, nicht bewacht habt. Und nun siehe, wo ist der Speer des Königs und der Wasserkrug, der an seinem Kopfende war? Also, dass diese Gegenstände verschwunden sind, David hat sie ja mitgenommen, ist ein Zeichen dafür, dass David dem König wieder gnädig gewesen ist. Wie vorher, beim vorigen Mal in der Höhle in Engedi, der Zipfel des Obergewandes das Zeichen war. Und dann reagiert nicht Abner, sondern Saul auf Davids Worte. Da erkannte Saul die Stimme Davids, Vers 17, und sprach, ist das deine Stimme, mein Sohn David? Und David sprach, es ist meine Stimme, mein Herr und König. Und weiter sprach er, warum verfolgt mein Herr seinen Knecht? Denn was habe ich getan? Und was ist Böses in meiner Hand? So möge doch nun mein Herr, der König, auf die Worte seines Knechtes hören. Reizt der Herr dich gegen mich, so lasse man ihn ein Speiseopfer riechen. Tun es aber Menschenkinder, so seien sie verflucht vor dem Herrn, dass sie mich heute aus der Gemeinschaft am Erbteil des Herrn verstoßen, indem sie sagen, geh hin, diene anderen Göttern. Was bedeutet das? Zuerst sagt David, habe ich gesündigt, also reizt sich der Herr gegen mich. Habe ich gesündigt, verfolgst du mich darum, dann werden wir Gott ein Speisopfer bringen. Dann werde ich mich vor Gott entschuldigen. Wenn du mich aber verfolgst, weil Menschen oder deine Mitarbeiter Lügen über mich verbreiten, dann sollen diese Menschen sterben. So seien sie verflucht vor dem Herrn. Ich bin, sagt David in Vers 19, aus der Gemeinschaft am Erbteil Gottes verstoßen. David ist vertrieben worden aus seinem Erbe. David ist vertrieben worden aus dem heiligen Land. Er befindet sich in einer Gegend, später auch noch, wo man anderen Göttern dient. Ich bin aus meinem Erbteil vertrieben. Und dann ist es wieder so, dass Saul seine Sünde erkennt oder dass er vielleicht zum ersten Mal, dass er seine Sünde erkennt. Denn er sagt in Vers 21, ich habe gesündigt. Das haben wir noch nicht gehört. Ich habe gesündigt. Komm wieder, mein Sohn David, ich will dir künftig kein Leid antun, weil heute mein Leben in deinen Augen wertvoll gewesen ist. Ist das eine Einladung, dass er zurückkehren darf? Komm wieder, mein Sohn, ich will dir künftig kein Leid antun, weil heute mein Leben in deinen Augen wertvoll gewesen ist. Siehe, ich habe töricht gehandelt, ich habe mich schwer vergangen. Das hört sich gut an, aber wenn ich David gewesen wäre, und ich denke, so hat David auch gedacht, dann hätte ich bei mir gedacht, meint er das ernst? Er ist wieder in Not gewesen. Und er ist wieder total erleichtert, dass er am Leben geblieben ist. Und er sagt in dieser emotionalen Aufwühlung, sagt er was er vielleicht nicht wahr machen wird. Sein Leben wurde mal verschont und jetzt ist er David trotzdem wieder nachgejagt. Ich habe gesündigt, das heißt, ich habe eine Fehlentscheidung getroffen, ich habe unbewusst Schuld auf mich geladen. Ich habe töricht gehandelt, aber er sagt noch immer nicht direkt, was er getan hat, was ihm getrieben hat. Spricht das nicht aus, dass er David rücksichtslos nachgejagt ist und dass er ihn umbringen wollte? Zweimal mit 3000 Mann unterwegs. War das harmlos? Nein. Der König ist fest entschlossen gewesen, David zu töten. Wir haben das natürlich schon früher gesehen, wie der Neid gewachsen ist. Zuerst Liebe, dann kam Neid und dann Hass. Und dann hat es geheißen, und David wurde Sauls Feind, und zwar sein Leben lang. Das ist kein richtiger Umkehr gewesen, auch wenn sich das gut anhört. Und man kann dann auch verstehen, dass David nicht auf Sauls Einladung eingeht, er kehrt nicht zurück, denn es ist inzwischen so klar geworden, dass er diesen Mann nicht vertrauen kann. In Vers 22 sagt er Saul, siehe, hier ist der Speer des Königs, einer deiner Burschen soll herüberkommen und ihn holen. Der Wasserkrug behält David anscheinend für sich. Und dann spricht er noch welche sehr wichtige Abschiedsworte, worin er nochmals betont, dass er Sauls Leben geschont hat und dass Gott die Sache klären wird und dass er mit David, mit Gott rechnet. Der Herr aber, ab Vers 23, wird jedem vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seiner Treue. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist. So möge mein Leben wertgeachtet werden vor den Augen des Herrn und er möge mich aus aller Bedrängnis erretten. Also Saul, vielen Dank, dass du sagst, dass ich zurückkommen darf, aber es ist Gott, der mich retten wird. Ich habe mich jetzt ganz fest in seine Hand gegeben und ich will nicht von dir gerettet werden oder ermutigt werden oder irgendwelche Versprechen von dir annehmen. Ich hänge an Gott und ich bleibe bei ihm und er wird mich aus aller Bedrängnis erretten. Und Saul sprach zu David, Vers 25, gesegnet sei du, mein Sohn David. Du wirst es gewiss tun und vollenden. Schöne Worte. David aber ging seines Weges und Saul kehrte wieder an seinem Ort zurück. Saul gibt David seinen Segen in Vers 25. Und David zieht weiter. Und irgendwie finde ich das doch ein bisschen enttäuschend und auffallend, denn in 1. Samuel 22,5 hat der Prophet Gad David gesagt, dass er ins Land Juda gehen sollte. Er war damals in Moab, hat seine Eltern da abgeliefert für eine Zeit, in Sicherheit gebracht. Jetzt befürchtet er natürlich, dass Saul ihn doch noch töten wird und er flieht in Philistergebiet hinein. Und er geht nach Gad. Das ist eine Geschichte, die wir nicht lesen werden, die ich ein bisschen zusammenfasse. Er meldet sich dann im Philistergebiet bei König Achis, den kannten wir schon ein bisschen aus Kapitel 21, und er bittet ihm um eine Stadt auf dem Land. Er bittet ihm um eine Unterkunft, wo er sicher wohnen kann mit seinen Männern und ihren Familien. Und der König gibt ihm dann die Stadt Ziklag. Da kommen wir später darauf zurück beim letzten Vortrag. Und da leben sie dann letztendlich ein Jahr und 4 Monate. König Achis wird von David betrogen in dieser Situation. Denn David macht dem König vor, dass er für ihn kämpft. Aber er kämpft für Israel. Und er kämpft also gegen die Feinde Israels. Und die Leute, er sorgt dafür, dass alle Leute, die eventuell Zeugen sein könnten, davon, dass er eben den König betrügt, bringt er alle um. Es werden sehr viele Leute getötet in diesem Jahr und in diesen 4 Monaten. Er ist also bei den Philistern, tut als ist er mit den Philistern befreundet, aber das ist er nicht. Und dann sehen wir, dass David irgendwann wieder ganz menschlich handelt. Ein Mann, der dabei ist, ein Mann Gottes zu werden, aber immer wieder gibt es Fehlentscheidungen und gibt es doch Dinge, die nicht so ganz stimmen wie bei uns, oder? Wir sind Heilige, so wird das im Wort Gottes gesagt, die Briefe im Neuen Testament an die Heiligen Gottes. Aber wir müssen es noch werden. Wir sind dabei, es zu werden. Aber ganz heilig werden wir nie bis zur Vollendung der Zeiten, wenn wir bei Jesus sind. Wir werden, sagt die Bibel, auch immer wieder sündigen. Auch die, die wirklich mit dem Herrn leben wollen. Es heißt in 1. Johannes 1, Vers 8 und 9, wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dann lügen wir. Dann ist die Wahrheit nicht in uns. Und dann kommt das Nächste, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, um uns zu reinigen von der Sünde und uns, kannst du es fertig machen, und uns die Sünden zu vergeben und zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 8 und 9, entschuldige. Wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dann lügen wir. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann wird Gott uns reinigen und einen neuen Anfang schenken. Er wird uns die Sünden vergeben. Ich möchte enden mit Psalm 54. Ein Maskil oder ein Lehrgedicht von David, auch aus dieser Zeit. Psalm 54. Er hat diesen Psalm geschrieben, als er von den Zephitern verraten worden war. Das ist eben zweimal geschehen und das ist mit diesen zwei Geschichten verbunden, wo er Sauls Leben verschont hat. Psalm 54. Als die Zephiter kamen und zu Saul sprachen, hält sich nicht David bei uns verborgen. O Gott, rette mich durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Macht. O Gott, erhöre mein Gebet und achte auf die Reden meines Mundes. Denn Fremde haben sich gegen mich erhoben und Gewalttätige trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Wieso Fremde? Das war doch sein eigenes Volk. Unter Saul, ja, aber sie waren Fremde geworden. Sie waren wie Fremde geworden. Siehe, Gott ist mein Helfer, der Herr ist es, der mein Leben erhält. Er wird meinen Feinden ihre Bosheit vergelten, vertilge sie nach deiner Treue. Ich will dir opfern. Aus freiem Trieb deinen Namen, o Herr, will ich loben, denn er ist gut. Denn er hat mich errettet aus aller Not und mein Auge sieht seine Lust an meinen Feinden. Es gibt hier drei Phasen in diesem Gebet und damit möchte ich abschließen. Zuerst in Verse 3 bis 5 ist das Gebet um Rettung. Gott, rette mich durch deinen Namen, schaffe mir Recht, erhöre mein Gebet, denn Fremde haben sich gegen mich erhoben. Rette mich. Eine Bitte. Und die zweite Phase finden wir in den Versen 6 und 7. Da spricht Vertrauen, da spricht Glaube. Sieh, Gott ist mein Helfer. Der Herr ist es, der mein Leben erhält. Er wird meinen Feinden ihre Bosheit vergelten, vertilge sie nach deiner Treue. Zuerst die Bitte um Rettung, jetzt die Aussage, ich bin zuversichtlich, ich rechne mit Gott, er wird. In demselben Gebet, Herr, errette mich und dann du wirst. Und dann die dritte Phase, die Danksagung für die Rettung, die noch nicht geschehen ist. Vers 8 bis 9, ich will dir opfern, aus freiem Trieb. Deinen Namen, o Herr, will ich loben, denn er ist gut, er hat mich errettet aus aller Not. Und mein Auge sieht seine Lust an meinen Feinden. Das wäre ein Vortrag für sich. Das wäre jetzt auch mein Auftrag, dieses Gebet nochmal gut anzuschauen und das zu vergleichen mit unseren Gebeten, wie wir oft in der Not beten. Was macht David? Er breitet sein Herz vor Gott aus und bittet um Rettung. Hier bin ich. Das erlebe ich momentan. Ich brauche deine Rettung. Das dürfen wir auch. Wir dürfen unser Herz vor Gott ausschütten. Aber dann kommt die zweite Schicht, die zweite Phase, wo er sagt, ich bin zuversichtlich. Ich habe gerade gesagt, was mich betrübt. Aber ich bleibe nicht darin hängen. Ich rechne mit dir. Du bist zuversichtlich. Ich kann auf dich vertrauen. Dafür bin ich so dankbar. Und dann kommt die dritte Phase. Ich danke dir für die Rettung, die noch nicht geschehen ist. Aber ich danke dir dafür. Du bist zuversichtlich, du wirst mich retten. Also ich danke schon für meine Rettung. Das ist ein tolles Gebet. Wenn wir solche Gebete üben und lernen, dann merken wir, dass wir aufgerichtet werden. Er fokussiert nicht auf seine schwierigen Umstände. Er ist auf Gott fokussiert. Du wirst. Und ich danke dir schon mal dafür. Du bist. Du bist derjenige, der retten kann. Du bist mein Retter. Ich danke dir dafür. Und wie oft bleiben wir in unseren Gebeten hängen bei dem Herr, rette mich. Herr, ist alles so furchtbar. Herr, du siehst mich an, das dauert schon alles so lange. Und es kommt keine Lösung, Herr. Herr, Fragezeichen. Und er sagt, Herr, Ausrufezeichen, bin so dankbar, dass du da bist. Dass du mich siehst, dass du meine Umstände kennst, dass du der Retter bist, dass du mich also retten wirst. Redet überhaupt nicht davon, wann das geschehen soll. Er sagt nicht, also dann bitte Herr jetzt, denn ich halte das nicht mehr aus. Nein, du bist der Retter. Und wie du das machen wirst, ist das gut und darum kann ich danken. Dass wir solche Gebete üben, wo Gott zentral steht, wo wir unsere Not aussprechen, ja. Aber ich stecke nicht in der Not, ich bleibe da nicht hängen, ich darf mich aufrichten. Ich darf aufsehen und danken. Dass er da ist, dass er der Treue ist, dass seine Rettung zu seiner Zeit kommen wird. Ich will ihn nicht vorschreiben, wann und wie. Ich kann das nicht. Er hat nämlich auch viel bessere Ideen, schreibe ich am besten nix vor. Denn wenn er handelt, ist das immer eine Überraschung. Üben wir das, so zu beten, dass wir nicht nur fragen und nicht nur klagen, sondern dass wir uns aufrichten und sagen, Herr, wie gut ist es, dass es dich gibt. Wie gut, dass ich mit deiner Rettung rechnen darf. Wir wollen beten. Herr, lehre uns das. Lehre uns das, dass wir erkennen, wie groß du bist und wie großartig. Wie gut du bist, wie treu, wie gerecht. Du bist der Allmächtige, der nicht loslässt, was seine Hand begonnen hat, auch nicht in unserem kleinen Leben. In der Welt nicht, in unserem Leben nicht. Und wir wollen das lernen, Herr, und üben. Nicht nur unsere Klagen vor dir auszubreiten, sondern als wir alles vor dir ausgebreitet haben, das auch sagen zu können, Herr, danke. Danke, dass du uns die Lasten und Sorgen nehmen willst. Danke, dass du uns trösten willst und dass wir mit dieser Trost und mit deiner Kraft weitergehen können. Bis du Rettung gibst. Aber eigentlich, Herr, gibst du die Rettung schon, indem du deine Hand ausstreckst und sagst, nimm meine Hand. Wir gehen hier zusammen durch, wir gehen gemeinsam durch. Ich lasse dich nicht fallen. Ich bin bei dir alle Tage, bis an das Ende der Welt. Und dafür wollen wir danken, Herr, eine jede, die hier sitzt. Wir wollen dir danken, dass du unsere persönlichen Umstände kennst. Wir wollen dir dafür danken, dass du nicht nur kennst, dass du siehst, dass du aber helfen willst und wirst. Und so, Herr, bitten wir dich, schenk uns das, dass unsere Klagelieder zu Loblieder werden, weil dir Ehre und Lob gebührt. Wir danken dir für dich, für dein Kommen in Jesus Christus, für den Heiligen Geist, der immer bei uns ist, der in uns ist. Herr, Besseres gibt's nicht. Wir danken dir dafür. Amen.